Wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin bei superlevel.de. Ich bin der Manu und bei mir zu Gast der Gunnar. Guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Freut mich sehr, dass du da bist. Wir haben es endlich mal wieder geschafft. Die Entfernung der Kabel ist ja eigentlich gar nicht so lang zwischen uns. Trotzdem kommt es nicht so oft zustande.
Das stimmt. Wir leben ja fast im selben Unterbundesland. In dem Baden von Baden-Württemberg, nur eben an ganz unterschiedlichen Ecken.
Genau, da darf man auch gar nicht so laut sagen als Freiburger, in welcher Stadt du bist. Mögen die gar nicht so gerne.
Was, die sollen sich nicht so anstellen? Also ich bin in Karlsruhe und das ist ja wohl für Freiburger ja wohl länger lang besser zu ertragen, als wenn ich sagen wir mal in Stuttgart wohnen würde.
Ja, das stimmt. Und fußballtechnisch sind wir, glaube ich, alle gleich schlecht hier im südbadischen Bereich.
Das passt dann auch wieder. Freiburg ist doch total super.
Ja, Wahnsinn.
Naja,
europäischer Boden.
Ja, aber man muss ja nicht gleich Meister werden oder sonst irgendwas. Es ist halt einfach ein toller, sympathischer Verein mit sogar noch einem, wie soll ich sagen, sehr originellen Trainer.
Ja, aber seit diese Strandkörbe weg sind, finde ich, ist der Charme schon ein bisschen gesunken.
Wie viele Städte von der Größe und sagen wir mal überregionalen Bedeutung von Freiburg können sich eines so coolen Vereins glücklich schätzen und dann maulen sie noch?
Ich glaube, ich bin der Einzige, der das so richtig vermisst. Aber ich mich ja auch nicht für Fußball interessiere, erst seit Neuestem, lass uns lieber das Thema wechseln. Lass uns über das Spiel reden, was wir heute im Gepäck haben, nämlich die erste Episode von The Wolf Among Us, dem jetzt nicht mehr ganz neuesten, zu der Zeitpunkt, wo es rauskam, als wir es gespielt haben, war es ja das Neueste. Inzwischen gibt es ja auch die The Walking Dead, wieder eine neue Episode, dem neuesten Spiel von Telltale Games. Und ja, zwar wieder auf einer Comic-Umsetzung, wieder auf einer Comic-Basis.
Und diesmal auf einer ganz tollen, nicht auf so einem geschwätzigen, langweiligen Comic wie Walking Dead. Das ist keine populäre Meinung, oder?
Doch, ich glaube, dass der Comic wird auch von den Mögern der Serie als, eigentlich ist es eine Daily Soap mit Zombies, gesehen.
Genau, ich habe wirklich versucht, den Walking Dead zu lesen. Ich bin jetzt so ein bisschen wieder in so einer Phase, wo ich nicht mehr ganz viele Comics lese. Aber so, da ich als Walking Dead anfing seinerzeit, hatte ich gerade keine Serie. Man muss ja immer eine Serie haben, wie das immer so ist, wie im Fernsehen, ja, braucht man auch eine Serie. Und dann hat mir jemand im Comicladen das Walking Dead aufgeschwatzt, also so richtig mit, das musst du, ist der Hammer, total geil, so was man heute über Breaking Bad sagt, so in diesem Tonus. Und habe ich den ersten Band gelesen und fand den ganz nett. Also aber auch ganz nett, ganz gut konzipiert, und ich dachte mir, das geht jetzt 40 Bände so weiter und am Ende weiß ich alles über die Familiengeschichten dieser Leute und weiß immer noch nicht, wie es zu der Zombie-Katastrophe gekommen ist.
Ja gut, zu seiner Verteidigung muss man sagen, das ist ja durchaus gewollt bei The Walking Dead.
Das soll ja so sein. Und es interessiert mich aber ehrlich gesagt. Also ich habe es wirklich versucht so, und das ist jetzt im Fernsehen nicht anders, und ich habe dann auch prompt zu dem Spiel keinen Zugang gefunden, obwohl ja alle sagen, das sei das beste Spiel seit geschnitten Brot. Und ich hatte da am Anfang eine 5-minütige langweilige Sequenz, wie ich finde, nämlich wenn du dem ersten Zombie entkommst und dann in dieses Haus gehst mit der Glastür. Und dann kommen langweilige 5 Minuten, und ich bin ja so verbildet heutzutage, langweilige 5 Minuten, dann schmeißt das Spiel weg. Es tut mir auch leid. Ich bin diese Facebook-Jugend.
Du bist die Facebook-Jugend.
Kein Geduldsfaden mehr. Ist ja gar nicht mehr Facebook. Die Snapchat-Jugend, ja. Also ich ertrage das nicht. Also bei Spielen tut's mir weh, wenn das zu lange langweilig ist. So diese 5 Minuten habe ich sogar 2-mal gespielt oder 3-mal angefangen. Wieder an derselben Stelle.
Oh Gott, ich mach die Tür auf. Ja, das mag vielleicht genau das Problem sein, dass du die öfter gespielt hast.
Oh Gott, wer kommt ja.
Aber so. Ging's dir denn bei Fables denn dann besser? Also da muss man wahrscheinlich ausholen, du kanntest den Comic wahrscheinlich auch schon vorher, bevor das Spiel existierte.
Den gibt's ja auch schon länger. Das war dann die Serie, die entweder bei mir gerade in der Mitte war oder die ich gerade angefangen hatte, damals als Walking Dead anfing, was ich dann, wie gesagt, nicht weitergelesen habe. Da habe ich Fables gelesen. Und Fables ist wenn ich jetzt mich festlegen müsste, möglicherweise die zweitbeste Comics-Serie der Welt. Mhm. Die erstbeste ist natürlich, wie du weißt.
Pinky and Brain.
Sehr gut.
Sandman, ah ja, okay.
Kann man mal so, also kommt man auf Partys mit durch, wenn man Sandman sagt an dieser Stelle. Mhm. Gibt natürlich noch andere Serien, aber wurscht. Und Fables ist die zweitbeste, wie ich finde. Also die ist von der Art her, von der Epik der Erzählung her ähnlich wie Sandman. Also kann man ganz gut lesen, hat nicht diese philosophische Tiefe von Sandman, ist aber ganz toll. Ganz kurz erklärt, das spielt in New York und also erstmal die Grundprämisse ist, die ganzen Fabelwesen, die man in Märchen kennt und in allen möglichen Geschichten gibt es wirklich. Mhm. Die drei kleinen Schweinchen, Rotkäppchen, der böse Wolf, sag schnell, der Froschkönig,
alles.
Schneewittchen,
Rotkäppchen,
Rot, so weiter, ja. Goldilocks, wie heißt die auf Deutsch, Prince Charming, bla bla. Jack and the Beanstalk.
Beauty and the Beast natürlich auch.
Genau. Beauty and the Beast und Captain, aber Blaubart. Die gibt's alle wirklich und die leben alle in so einer Art Paralleldimension in den Märchenlanden sozusagen. Und die haben da auch ihre Sachen erlebt, so, also da wurden wirklich Schweine gefressen und so und Wölfe aufgeschnitten und alle möglichen Sachen. Und dann kam die Invasion des Feindes. Mhm. Und dann hat so eine böse Macht, so Sauron-artig, von der man lange Zeit in der Serie nicht weiß, wer das ist, hat so eine Sauron-artige Macht die Märchenlande überrannt und wirklich eine Welt nach der anderen übernommen und zerstört und verbrannt. Also diese Fabelwesen sind halt geflohen vor dieser Macht. Das sind Immigranten. Und dann sind die durch ein paar Tore geflohen und ein paar von denen sind auf unsere Erde gekommen.
Und leben jetzt dann im aktuellen, oder ich glaube, es ist irgendwie späte 70er, 80er Jahre, glaube ich, oder so, gell?
Also im relativ zeitgenössischen New York haben die sich zusammengefunden und haben da, was eine ganz coole Art ist, das anzugehen, die sind schon seit 1700 noch was in New York und haben dann da so eine Art, da musste dann jeder so eine Art neue Bürgerschaft angefangen. Und bei jeder musste sich dann auf die Werte verpflichten, dieser neuen Community und dann wurden die alten Sünden vergeben.
Genau, jeder also, durfte ein neues Leben beginnen unter neuer Prämisse.
Mhm. Also zum Beispiel der große böse Wolf, der ist jetzt da, der Sheriff. Also
total super.
Und dem sind die ganzen Sünden vergeben. Und der und dann gibt es noch die in New York leben, das sind die menschlich aussehen. Mhm. Und dann gibt es noch die Farm, das ist halt in den Bergen vor New York. Und da auf so einem Bauernhof, auf so einem riesigen Gelände, da leben die Fabelwesen, die nicht menschlich aussehen.
Die halt auch als Tiere quasi durchgehen würden.
Ja, Drachen auch und Riesen und Trolle und sowas.
Genau. Und die sich's leisten können oder die sich beherrschen können, wie eben der große böse Wolf, die leben dann in einer menschlichen Gestalt, können aber durchaus wieder auch diese Form verlieren und wenn sie entweder kein Geld dafür haben, um diesen Zauberspruch aufrechtzuerhalten oder wenn sie halt wütend und die Kontrolle verlieren, oder?
Genau, da gibt es so eine Kaste von Zauberern, die Hexe aus Hänsel und Gretel gehört auch dazu. Und die machen gegen Geld Zaubersprüche, mit denen man eine menschliche Gestalt bekommt. Mhm. Also da kommt halt so ein Troll vor zum Beispiel, der lebt auch in New York und der hat halt immer so einen Zauber auf. Und deswegen sieht man nicht, dass der ein Troll ist. Und das ist tatsächlich eine Frage, da scheidet sich sozusagen gesellschaftlich der Reichtum und die Armut. Die Armen können sie das dann nicht leisten, dann müssen sie auf der Farm leben. Und der große böse Wolf ist so eine Sonderfigur, weil der ist ein Gestaltenwandler. Das ist auch später, das gehört nicht zum Märchenkanon. Und der kann sich in einen Mensch verwandeln.
Genau, und der sorgt dafür,
Mensch rum.
In dessen Rolle schlüpft man ja jetzt auch beim Spiel. Der ist auch in den Comicbüchern am Anfang die Hauptfigur. Der sorgt so ein bisschen jetzt dafür, dass eben diese Fabelwesen nicht erkannt werden. Also er geht halt durch Manhattan und New York und schaut, dass nicht irgendwelche Fabelwesen in ihrer Fabelgestalt zum Beispiel gesehen werden oder schickt die dann eben zurück auf die Farm, wenn sie
zum Beispiel, genau. Sowas, aber er hat
sich nicht an die Regeln halten.
Er beschützt auch einfach diese Fabelwesen. Und wenn sich da Leute untereinander umbringen oder so, ist das halt auch seine Aufgabe. Mhm, der raucht die ganze Zeit, wie so Humphrey Bogart. Bird, in den, keine Ahnung, 40ern war das. Und das ist, weil der so ein übernatürliches Geruchs, weil so einen übernatürlichen Geruchssinn hat. Und der könnte halt ganz New York riechen, was die Leute für Aftershaves tragen. Und damit er das nicht muss, damit er halt nicht dieses Einprasseln von Sinneseindrücken hat, raucht er die ganze Zeit.
Und wer schon mal in New York war, weiß, wie es bei ein bisschen warmer Temperatur dort riechen mag. Genau. Selbst als Mensch.
Und das ist ganz cool. Aber der coolste Kniff von dem Spiel, also das Spiel ist halt einfach ein normales Telltale-Spiel, würde ich erstmal sagen. Ja? Also sehr wie Walking Dead angelegt.
Ja.
Der coolste Kniff ist erstmal, dass die Hauptperson des Buches, was Bigby Wolf auf jeden Fall ist, also Bigby Wolf, Big Bad Wolf, der heißt Bigby im Buch, im Comic, dass der auch die Hauptperson des Spiels ist. Das ist ja was zum Beispiel bei Walking Dead nicht so war.
Genau, da ist ja eine komplette Parallelwelt, ja. Genau. Also eine komplette Parallelgesellschaft, nenne ich es jetzt mal. Ja.
Genau, und hier spielen wirklich die Hauptpersonen, was sehr angenehm ist und auch einem, also die Schwelle in dieses Spiel reinzukommen, auch wesentlich erleichtert.
Genau, und es erzählt aber nicht die Geschichte vom Buch nach. Also ich habe den ersten Comicband, habe ich mal reingeguckt. So zum Vergleich, es geht an einer völlig anderen Stelle los. Man trifft zwar auf Bigby und ähnliche Figuren, aber es ist eine komplett eigenständige Geschichte.
Ich weiß nicht, wo die angesiedelt ist, ob die sozusagen einfach parallel läuft und einen anderen Weg erzählt, wofür es Anzeichen gibt, oder ob die einfach davor spielt.
Ja. Also ich glaube, es wird so verkauft, als wäre es ein Prequel oder so ist es zumindest angesetzt, weil ich glaube, es soll auch diese Hürde senken, dass die Leute nicht das Gefühl haben, sie müssen erst den Comic gelesen haben, um das Spiel zu verstehen. Es spielt auf jeden Fall davor, aber wie du schon gesagt hast, ohne jetzt was zu spoilern, man kriegt so den Eindruck, als wäre es eine eigenständige Geschichte.
Es spielt auf jeden Fall davor, ist ja klar. Der Bürgermeister ist ja Ichnobot, das war der Bürgermeister vor dem jetzigen Bürgermeister. Wurscht. Okay. Also ist mir nur jetzt gerade so, hätte ich auch wissen können.
Genau. Also wir haben jetzt die Grundsetting von dem Buch, also von Bill Willingham ist ja diese Serie bei Vertigo Comic. Wenn man sich beides mal so anguckt, ist vom Grafikstil schon sehr wie Telltale typisch. Also es spielt sich nicht nur wie The Walking Dead, es hat auch die komplett gleiche Engine und auch so diesen Pinselstrich. Also es erinnert deutlich mehr an das vorherige Spiel, als es jetzt an das Buch, an die Comic-Umsetzung erinnert, finde ich.
Ja und nein. Ich finde, du hast natürlich recht. Es ist halt, sieht halt sehr typisch aus. Aber ich finde, es ist wahnsinnig stilsicher gemacht diesmal. Mhm. Also es ist halt stärker. Also ich habe das Gefühl, das ganze Spiel in sich, also auch so die Menüs und diese Sachen, hat einen größeren Willen zum Design, als das noch bei Walking Dead war. Und hier ist die Comic-Vorlage, ist halt bunt. Während die Comic-Vorlage bei Walking Dead schwarz-weiß ist, ist doch wahr, ne?
Ja, stimmt, ja.
Und deswegen ist es hier gefühlt einfach wie, als wären die Charaktere aus dem Buch genommen und ein bisschen in 3D umgesetzt. Mit dem typischen, was Telltale halt so hat, ne? Mit diesen flachen Texturen. Und aber zum Beispiel, wenn der raucht, dann ist es halt ein echter animierter, volumetrischer Nebel vor ihm.
Genau, aber so die Falten im T-Shirt oder in der Jacke, die sind halt statisch, wie so ein gezeichnetes Panel, was sich dann bewegt.
Genau.
Also das ist schon 3D, aber es fällt jetzt nicht physikalisch richtig, der Schattenwurf oder so.
Die Bewegung ist dynamisch, es ist 3D und vor allen Dingen, was den großen Effekt ausmacht, das Licht ist dynamisch. Und das setzen sie halt sehr stark ein, indem die Figuren gar nicht weit weg sind von den Comics. Also wenn man einfach einen Screenshot hätte, wo sich gar nichts bewegt und kein besonderes Licht ist, könnte man schon denken, naja, es ist relativ nah am Comic. Also es ist halt viel näher am Comic.
Ja.
Als Walking Dead.
Ja.
Und das Licht setzen sie halt sensationell ein, zumindest mal im ersten Spiel. Das war mir bei Walking Dead nicht so aufgefallen, dass das so gut gemacht ist, weil es da auch, das spielt halt in New York, also New York ist natürlich voller bunter Lichter und es spielt auch noch zum größeren Teil nachts und arbeitet halt mit den Straßenlaternen und Reklame, die dann halt flackerndes Licht werfen und so.
Ja, und was du sagst, also die Farben sind viel bewusster hier eingesetzt, um diesen Comic-Look hinzukriegen, gepaart mit diesem Film-Noir-esken. Will ich jetzt mal so. Also so diese Humphrey-Bogart-Stimmung, die dieser Bigby hat, der zieht sich ja komplett auch durch. Also es ist alles sehr dark and gritty, wie man jetzt heutzutage sagen würde. Es ist alles sehr düster. Den Fables geht's auch komplett schlecht. Es ist halt so dieses New York mit den Unterschieden zwischen Arm und Reich auch. Ja? Also manche Charaktere haben halt diesen Reichtum irgendwie mitnehmen können aus den Fable Lands oder wie die auch immer heißen. Und manche leben halt quasi so an der Armutsgrenze und in so typischen Brooklyn, New York, unter der Eisenbahnlinie existierenden Apartments, wo man irgendwie die Nachbarn schreien und streiten hört.
Das ist ja eine der großen Stärken der Vorlage, dass sie diese Unterschiede zwischen Arm und Reich so oft aufnehmen. Mhm. Es gibt da diesen Frauenmörder, den Blaubart, aus dem Französischen kommt der, glaube ich. Der hat halt einfach sein ganzes Gold mitnehmen können und ist jetzt Milliardär. Und der macht halt einfach, was er will in dieser Welt. Und dann gibt es Rapunzel, die hat echt Probleme, weil ihr Haar die ganze Zeit wächst, wie verrückt. Und die geht jeden Tag morgens eine Stunde zum Friseur, lässt das Haar abschneiden und lebt davon, dass ihr Haar da verkauft wird.
Ah, okay, cool.
Und am Abend hat sie wieder total lange Haare, am nächsten Morgen muss sie wieder zum Friseur und verkauft da wieder 2 Meter. Wie großartig. Also die normalen Probleme dieser Überwesen. Ach und genau, und was ganz cool ist, die sind unsterblich. Grundsätzlich, also auch durch Waffengewalt. Also da werden in der Serie werden Figuren in den Kopf geschossen, in der Comicserie und überleben das. Aber nur sind sie dann unsterblich, wenn sie noch beliebt sind.
Wenn sie beliebt sind, wenn man die Geschichte noch kennt sozusagen.
Genau.
Wenn sie noch erzählt wird.
Okay. Es gibt dann auch Fables, die sind total vergessen und die können auch sterben. So, denen geht's dann halt schlecht. Und aber so Schneewittchen wird in einer Folge ermordet und die überlebt das natürlich, weil Schneewittchen kennt jeder. Ja, also die kriegt einen Kopfschuss ab und wacht dann wieder auf und sagt, ja, pff, Quatsch.
Genau, und das ist auch so ein bisschen...
Das kommt auch hier gleich vor.
Das kommt hier direkt auch vor und man fragt sich so ein bisschen, also wir können ja gleich ein bisschen spoilern in die erste Episode. Jetzt bisher war es noch relativ neutral. Ist noch kein Spoiler jetzt. Ach, ihr könnt noch weiterhören. Man fliegt aus dem zweiten Stock gleich, ziemlich in der ersten Szene. Und da habe ich mich schon gefragt, so, warum hüpft er jetzt einfach aus dem zweiten Stock und landet dann irgendwie auf dem Rücken und steht wieder auf? Was soll denn das jetzt? Habe ich mir dann schon so gedacht, dass das irgendwie was damit zu tun hat. Aber da weiß man natürlich ein bisschen mehr. Das wird hier oft dann erst so peu à peu erklärt, tut dem Ganzen aber jetzt keinen Abbruch oder so. Es ist schon sehr einfühlsam, auch für Leute, die den Comic nicht kennen. Erklärt.
Es fängt echt ganz mild an, ja, mit dem ganzen übernatürlichen Setting. Es gibt so 10 Zeilen Text oder so, die das Setting kurz klar machen. Und dann ist man schon drin. Und dann fängt es aber auch wirklich ziemlich dramatisch an. Und die erste Figur, mit der du sprichst, ist halt eine nichtmenschliche Figur. Ja. Und da kommt dann gleich dieses Thema auf mit, ey, sag mal, also du müsstest doch auf die Farm. Ich will nicht auf die Farm. Warte, ich kaufe mir morgen bestimmt den Zauberspruch. Du musst jetzt auf die Farm. Nein, lass mich doch noch bis morgen. Und dann A oder B. Ja, das, was halt dann so typisch ist in den Telltale-Spielen. Und wenn du halt dann ihn auf die Farm schickst oder sowas, oder das zumindest härter spielst, dann steht da, das ist das Typische, wie auch bei Walking Dead, so der und der hat sich das gemerkt. Ja. Ja, wo du halt weißt, hier habe ich in der Handlung was verändert oder so.
Genau, das würde mich jetzt auch interessieren, wie du diese erste Episode gespielt hast. Sollen wir jetzt nochmal abschließend bevor wir dann in die Spoiler-Region kommen, so Fazit, ob man es weiterspielen will. Also ich kannte den Fable-Comic nicht, hab mich drauf gefreut, hab mir den Comic jetzt auch schenken lassen, so über die Weihnachtstage und bin ziemlich angefixt jetzt von dem ganzen Setting, weil es mir einfach wahnsinnig gut gefällt mit diesem düsteren, dunklen und auch so diese Absurditäten, dass jetzt der böse Wolf ist jetzt quasi der Sheriff und dann eben der Holzfäller, der früher die Großmutter dann und Rotkäppchen gerettet hat, ist jetzt quasi der Bösewicht und so. Das hat mir wahnsinnig gut gefallen und allein vom Artdesign, selbst wenn ich jetzt von der Story ein bisschen enttäuscht gewesen wäre, hätte ich es, glaube ich, wegen dem wunderschönen Look und dieser Comic-Atmosphäre und diesem dunklen Manhattan, New York irgendwie weiterspielen wollen. Allein nur deswegen, weil die Stimmung so toll ist.
Genau, und ich komme aus der ganz anderen Richtung sozusagen. Also ich habe noch vorher fast nichts von Telltale gespielt, bisschen Simon Max, wie gesagt, Walking Dead versucht und auch sonst nicht so richtig viel von den Sachen da gespielt. Bin ganz, ganz, ganz großer Freund der Fable Comics und finde, es liegt sensationell drauf und es ist bei weitem das beste Spiel, was ich in den letzten 6 Monaten gespielt habe, würde ich sagen. Vielleicht sogar in den letzten 3 Monaten. Naja, also jedenfalls, also bei weitem das Beste.
Das ist doch eine klare 120%.
Würde ich auch sagen. Man muss ja, also ohne Prozentwertung geht es ja nicht ab. Ja. Ja, ich würde sagen, das ist möglicherweise, da könnte eine 8 vorne stehen, vielleicht eine 9. Genau, also ich finde es ganz toll. Und zwar, ich finde auch, dass es am besten aussieht von allen Telltale-Spielen bisher.
Ja, das also ist irgendwie am stimmungsvollsten.
Ich bin nicht da so drin, aber ich finde halt, wie da alles ineinander greift. Wir erwähnten ja schon Licht und so. Ist alles ganz super. Ja. So, jetzt können wir von meinen, also ist auf jeden Fall super und man muss es spielen und das ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um unvoreingenommen abzuschalten. Ab hier dürfen nur noch Leute weiterhören, die erste Episode schon gespielt haben.
Genau, Spoiler. So. Arg lang ist sie ja nicht, die Episode. Also man ist da relativ zügig durch, was ich jetzt nicht per se schlimm finde, weil es kommen ja noch irgendwie noch 4 Episoden, aber so für den ersten Start war eigentlich alles dabei, was Telltale ausmacht. Du hast jetzt gesagt, du hast sie nicht so gespielt bisher, aber die an der Formel haben sie so gut wie nichts gedreht. Also es gibt diese klaren, typischen Entscheidungen. Ich habe es jetzt nicht zweimal gespielt, um nachvollziehen zu können, wie arg sich das verändert, aber deswegen frage ich jetzt dich einfach, wo wir uns da unterschieden haben.
Eine Sekunde noch, was wollte ich noch ganz kurz sagen? Ich möchte noch ganz kurz was zum was mir beim Spielen passiert ist, erzählen. Und zwar haben wir gerade schon drüber gesprochen, jetzt können wir es ja erzählen, dass wir aus dem Fenster geflogen sind, im Kampf mit einem Gegner. Und dann geht der Kampf halt, nachdem sich beide erholt haben, ich sagte ja schon, die sind relativ unsterblich, geht der Kampf draußen weiter. Und ich weiß nicht, ob das bei allen passiert, aber bei mir zumindest verliere ich diesen Kampf nahezu. Und werde dann gerettet, indem jemand meinem Gegner eine Axt in den Kopf schlägt. Mhm. Von hinten. Hast du auch erlebt, oder?
Ja, ich glaube, das gehört dazu.
Genau, das gehört dazu.
Diese Axt einfach im Kopf steckt.
Und in der Sekunde, als die Axt im Kopf steckt, sagt meine Tochter, von der ich nicht wusste, dass sie im Raum ist, ist das eine Axt im Kopf? Meine Tochter ist 5.
Oh nein.
Und ich so, Sie so, aber der stirbt gar nicht, oder? Der ist unsterblich.
Oh Gott, pädagogische Nullrunde.
Ich so, ja, der stirbt nicht, das macht dem nichts aus, das ist nur so bla bla bla. Meine Tochter so, ja. Ja, gar kein Problem. Das ist dieselbe Tochter, die neulich bei der Verfilmung von Der Gryffalo, die total dramatisch war und mit Musik und Licht und so, bei Der Gryffalo, was ein Kinderbuch ist, das sie schon kannte, hat sie geweint vor Angst. Ja. Und bei der Axt im Kopf in Fables nicht, was uns ganz interessante Sachen entweder über meine Familie oder über die Wahrnehmung von Gewalt in Videospielen sagt. Ich habe nämlich den Eindruck, dass meine Tochter das deswegen nicht besonders irritierend fand, weil das so abstrakt für sie ist, dass es sie nicht betrifft, wohingegen der Gryffalo total nah dran ist und ihr deswegen Angst machen kann.
Ja, aber da hat eine ganz andere Beziehung natürlich aufgebaut, wenn das Gryffalo liest und so. Ja.
Und das hier war irgendwie, das gehört zu so einem Regelset, ja, dass sie nicht automatisch komplett versteht. Das versuchte sie sich dann zu erklären. Und da ist das halt so. Und ich so, du musst jetzt rausgehen. Das ist nicht fair für Kinder. Und sie so, ich habe doch keine Angst.
Tja.
Na, da habe ich es ausgemacht.
Schlagendes Argument,
ja. Ja, aber ist ja nicht zu machen. Naja.
Gut.
Genau. Und ich hatte den Eindruck, ich weiß nicht, wie das bei den anderen letzten Spielen von Telltale ist. Ich fand, das war ziemlich viel Kampf.
Ja.
Also ziemlich. Also,
es gibt manche The Walking Dead Episoden. Es ist halt, bei den Walking Dead Episoden gibt's halt welche, die sind ein bisschen actionorientierter und welche, die eher auf die Dialoge ausgehen. Aber es war schon sehr viel Action hier. Also gekämpft hat der Bigby schon im Verhältnis relativ viel für die 2-3 Stunden, die man da beschäftigt ist. Ja, das stimmt. Aber gut. Es geht ja auch wirklich gleich hart zur Sache gegen diesen Holzfäller, der Woody, der gar keinen wirklichen Namen mehr hat, gell?
The Woodsman einfach, genau.
Heißt der im Englischen. Und das fand ich sehr charmant, dass man sich gleich mit dem prügelt über eine Frau, von dem man noch gar nichts weiß. Und da geht's ja dann auch gleich schon ans Eingemachte, weil diese Prostituierte ist ja auch eine Fable. Das stellt gleich schon mal so diese neue Ordnung dar in dieser Town, weil die ist ja wirklich eine von diesen fast vergessenen Fables. Und die ist dann soweit schon runtergesunken, dass sie in die Prostitution geht, weil sie sonst gar kein Geld mehr hat, oder?
Genau, so habe ich das zumindest auch verstanden. Ja. So. Und das ist natürlich alles begleitet von großartigen, also mir ist es zu viel Kampf, ehrlich gesagt. Und ich könnte da ganz gut drauf verzichten. Das ist ja dieser typische Kampf da mit, also Quicktime-Event-Kampf. Und ich kann das immer, ich kann den immer nicht gut lesen. Ich bin da nicht so ganz sicher, was ich wo machen muss beim ersten Mal, verliere das immer sofort. Und weiß dann auch manchmal nicht, muss das jetzt so passieren? Oder hätte ich jetzt aus dieser Situation kommen können, wenn ich vorher besser gekämpft hätte. Ich will ja bei solchen Spielen auch immer, wenn ich verliere, weiterspielen, egal was das für Konsequenzen hat, weil das dann eben das Spiel ist. Und da habe ich ein paar Mal gedacht, so, Aha, jetzt sind wir da aus dem Fenster geflogen, wie du eben schon sagtest, so. Musste das so sein oder war das, weil ich vorher so schlecht war? So, das ist immer so ein bisschen, naja, finde ich nicht so befriedigend, aber es ist begleitet von großartigem Dialog und einem großartigen Gespräch, das die ganze Zeit dabei führen.
Ja, ja, und ich habe auch so, also mich stören diese Quicktime-Events gar nicht mehr so sehr, weil einfach der Rest bei Telltale so so stimmungsvoll ist, dass ich die inzwischen auch ganz gut in Kauf nehmen kann. Man kriegt aber dieses Gefühl, gerade auch wenn man alle Telltales gespielt hat, merkt man immer deutlicher, das ist mir bei The Walking Dead am Ende dann auch schon so gegangen, man sieht immer mehr diese Verbindungsschnittstellen. Also man hört dann auch so Sätze, die sie dann sagen, wo man weiß, ah, okay, und der hätte jetzt auch gepasst zu dem zu der anderen Entscheidung, die ich gerade getroffen habe. Ja. Oder man sieht dann so eine Situation wie mit der Axt und dann ist auch immer so eindeutig, okay, also das konnte ich gar nicht besser machen. Oder ja, also man weiß dann immer nicht so genau, was passiert denn jetzt. Aber es gibt ja dann auch eine Situation, dass du dich zwischen zwei Tatorten entscheiden musst. Ich weiß nicht, zu welchem du zuerst gefahren bist, aber bei mir ist dann ein Charakter gestorben, weil ich erst zum anderen Tatort gefahren bin. Und da weiß man dann nicht immer wirklich, was wäre denn jetzt gewesen, wenn ich doch erst zu dem gefahren bin, weil der Bigby noch so sagt, ja, wäre ich früher hierher angekommen, hätte ich ihn noch retten können. Also von daher, oft ist es dann so gewesen bei The Walking Dead, dass die Charaktere dann trotzdem sterben oder die Situation sich dann trotzdem so ergibt, aber eben dann erst vor Ort. Ja.
Du bist zur Kröte gefahren.
Ich bin zur Kröte gefahren zuerst, ja.
Genau, und dann stirbt Prinz Lawrence. Ich bin zu Prinz Lawrence gefahren und konnte die Kröte hinterher noch machen.
Okay, und ist Prinz Lawrence, lebt er jetzt noch bei dir?
Ja.
Ja, okay, super. Dann, ja.
Dann also dem musst du, das ist dann tatsächlich auch nicht so leicht. Das kann man auch noch versauen, wenn man da ist. Aber der ist dann jetzt am Leben und dann bin ich zu Toad gefahren oder Mr. Toad oder wie diese Kröte halt auch immer heißt, die übrigens großartig aussieht.
Mr. Toad ist toll. Ja.
Sensationell, ganz toll, eine sprechende Kröte animiert und sieht aus als, ah super. Und hast du dann dieses Rätsel mit, dass da überall Blutspuren sind und dass du da rausfinden musst, was passiert ist.
Ja, genau.
Hast du das auch gehabt?
Das war bei mir genauso, ja. Ich glaube auch, dass das nur der Unterschied macht, ob du den Lawrence retten kannst oder nicht.
Ja. Das ist aber natürlich gemein, finde ich. Ja, wenn du halt Prinz Lawrence rettest, dann machst du beides und wenn du Toadie rettest, ist Prinz Lawrence tot.
Ja. Wenn der tot ist, dann bist du halt am Tatort und versuchst rauszufinden, warum der jetzt tot ist. Hat er sich jetzt umgebracht? Wurde er umgebracht? Wie auch immer. Der kann noch so zwei Sätze sagt er noch und dann stirbt er und dann hüpft dieser der eine von den zwei Brüdern, dieser
genau.
Gnom hüpft aus dem Schrank. Der ist bei dir auch aus dem Schrank.
Der kommt dann bei mir sozusagen an den Tatort zurück.
Ah, okay.
Durch die Tür und dann gibt's eine Riesenprügelei.
Ja.
Genau, ja,
bei mir war es so eine Verfolgungsjagd dann durch.
Ja, genau, das kriege ich auch. Genau, das ist dann wieder zusammengeführt und das ist dasselbe. Genau.
Aber was bringt es denn jetzt, dass der Lawrence bei dir noch lebt? Konntest du richtig Dialoge mit dem führen? War der
ja,
richtig
ja, im Leben? Ja. Ich hatte auch den Eindruck, da gab es wertvolle Hinweise und so. Ich musste das Gespräch dann abbrechen, weil dann dieser Typ kam halt. Aber ich finde, dass, wenn das Spiel dir, das ist ja eigentlich, dann ist ja meine Lösung besser gewesen sozusagen, gefühlt. Und wenn das so ist, dann kann man es ja eigentlich nicht dem Zufall überlassen, sondern müsste dann irgendwie einen Hinweis geben, warum es jetzt gut ist, zu Prince Lawrence zu fahren oder nicht.
Ich weiß nicht, also das will ja Telltale so, dass man das auch durchaus so deine eigenen Entscheidungen halt eine Konsequenz haben. Also wer weiß, was das jetzt noch bedeutet, dass ich den Lawrence nicht habe. Der wird ja in den zukünftigen Teilen jetzt bei dir vielleicht auch irgendwie noch Hinweise geben oder du hast Hinweise bekommen, vielleicht spielt er auch noch eine Rolle, die ich dann nicht habe, aber da darf man sich auch immer gar nicht so der Illusion hingeben, dass da allzu viele Unterschiede existieren bei Telltale, habe ich
das Gefühl. Nee, das verstehe ich jetzt langsam. Also nach dem Durchspielen, da war ich ja, ich habe bei den anderen nicht so gespielt und deswegen war das alles sehr magisch für mich, so wie das alles funktioniert. Wo du natürlich schon die Stellen gesehen hast, ja, die Bruchstellen, habe ich die halt nicht gesehen. Aber ich finde es jetzt halt irritierend, wenn es so zwei unterschiedliche Lösungen gibt, die zwei unterschiedliche Wege bedeuten, von dem vielleicht einer sogar schlechter ist als der andere. Und dir nicht vorher irgendwie Hinweise gegeben werden, welche Richtung du gehen solltest, wenn du bestimmte Sachen vorhast.
Ja. Naja, aber dadurch ergeben sich halt andere Sachen. Vielleicht wird diese Information, die du da bei dem Prinz bekommen hast, mir irgendwie anders zuteil geworden.
Ja, wahrscheinlich ist es so. Ja, genau. Weil ich müsste ja dann theoretisch beim Tod zu spät gekommen sein.
Ja.
Und der macht doch Bemerkungen drüber, so, ach gut, nett, dass du noch kommst. Dass du es einrichten konntest, ja, interessant.
Ich habe schon das Gefühl, dass sie da ein bisschen verfeinert haben. Also da freue ich mich auch sehr auf die zweite Season von The Walking Dead. Ich glaube schon, dass sie da ihr durch den Erfolg, den sie jetzt auch gemacht haben und durch die Leute, die sie eingestellt haben, dass sie da mehr Zeit und mehr Möglichkeiten haben, dass sich diese Episoden auch wirklich unterschiedlich spielen, je nach den Entscheidungen und nicht dann wieder so diese Illusion bricht und du am Ende doch immer wieder am gleichen rauskommst. Bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. So, was hat denn der Prinz dir jetzt verraten? Erzähl mal. Ach,
ich weiß auch nicht mehr. Der ist ja der Freund von der Prostituierten.
Faith, genau.
Faith, genau, heißt sie. Mit Märchennamen, wie heißt sie nochmal? Donkey Skin.
Nee, Donkey's Ass. Skin,
genau. Skin, genau. Donkey Skin, weil sie sich in einen magischen Eselsfell hüllen konnte und dann irgendwie nicht mehr schön war.
Genau.
Sonst ist sie nämlich zu schön. Eigentlich ein ganz, könnte echt ein Märchen sein, in der Tat. So. Mädchen ist zu schön und muss dann fliehen vor den Zudringlichkeiten ihres eigenen Vaters in einem Esels.
Ich gehe mal schwer davon aus, dass es dieses Märchen irgendwo gibt, möglich.
Ich glaube nicht, dass sie das groß
erfunden haben. Ja. Also da haben sie sicherlich irgendeine Sage genommen, die halt nicht so bekannt ist. Ja. Der hat sich jetzt bei mir augenscheinlich irgendwie umgebracht und dieser Gnom da hat gesagt, dass er es nicht mehr verhindern konnte. Das war so zumindest seine Verteidigung. Und der ist halt abgehauen aus dem Schrank, weil er Angst hatte, dass ich ihm das in die Schuhe schiebe.
Ja, das ist, der lügt, ne?
Gehe ich mal schwer von aus, ja.
Genau. Aber wir wissen noch nicht, warum. Da passieren ja noch Sachen im Hintergrund und so. Jedenfalls haben die sich schon lange nicht mehr gesehen, die Faith und der Lawrence und so, und haben ein besonderes Verhältnis, weil sie schon seit Hunderten von Jahren zusammen sind. Und er ist so besonders nutzlos in dieser Welt, da kommt das auch wieder vor, und er wollte sie nicht mehr belasten und wollte sich deswegen umbringen.
Mhm. Und du verhinderst den Selbstmord. Das heißt, er kann in der Situation auch noch sterben, wenn du zu dem zuerst gehst, wenn du zu schlecht bist, das zu verhindern, oder wie?
So wie ich das verstanden habe, kann der dann noch sterben an dieser Sache? Also der wacht dann sozusagen wieder auf. Der ist dann schon, ich finde den auch tot, aber der wacht dann wieder auf, dann kann ich mit ihm reden. Mhm. Und dann muss er so tun, als ob er tot ist, wenn dann der Typ kommt und so.
Ah, okay.
Und dann springen wir aus dem Schrank, total geil.
Komisch.
Naja, weiß ich auch nicht mehr ganz genau, aber das war, also in der Situation war es irgendwie logisch.
Mhm. Genau, also wir haben ja im Vorfeld, warum wir überhaupt zu dem gefahren sind, weil wir die Faith geköpft gefunden haben. Wie ist denn das erklärt jetzt von dieser Fables-Welt? Die ist doch auch eine Fabelkreatur. Warum kann die jetzt dann doch getötet und geköpft werden?
Das ist ganz interessant, das wissen wir nicht so genau. Mhm. Entweder ist es eine Ungenauigkeit vom Spiel gegenüber dem Comic, oder es ist halt einfach, wie du genau sagtest, wie ich ja vorhin auch versucht habe zu erklären, ist kein Mensch kennt mehr das Donkey-Skin-Märchen.
Ja.
Und deswegen kann sie sterben.
Aber das bricht sich ja so ein bisschen mit dem Schluss der ersten Episode.
Das halte ich ja für ein Fake. Für einen Cliffhanger, der nicht stimmt.
Genau, weil, also, wir sind jetzt im Spoiler-Region. Die erste Episode hört ja damit auf, dass man Snow White, also die zweite Hauptfigur sozusagen aus der Buchs, ich weiß nicht, ob das Buch so weitergeht, aber auf jeden Fall ist die im Buch gleich ziemlich prominent und hat ja auch so ein besondere Beziehung zu dem Bigby und die taucht jetzt hier auch gleich auf als Verwaltungsrat-Assistentin oder irgendwie sowas in der Art, also Assistentin vom Bürgermeister, die eigentlich die Drecksarbeit macht, so habe ich es verstanden, oder? Ja. Das ist Schneewittchen, also Snow White, auch eine sehr, sehr starke Persönlichkeit und die findet man gleich als Cliffhanger geköpft auf der Treppenstufe und dann habe ich in den Comic geguckt und dachte, nee, das kann eigentlich nicht sein, dass das Spiel gleich einer der wichtigsten Charaktere aus der Buchserie killt. Das haben sie, glaube ich, wirklich so als Augenzwinkern gemacht für die Leute, die Buchserie kennen. Weil für Leute, die sie nicht kennen, ist es ja auch nur ein weiterer Kopf. So,
ja. Genau, ja. Also du merkst schon, dass es eine Hauptfigur ist und man hat ja auch so ein zartes Gefühl im Spiel von Romanze.
Ja, wird ja auch angedeutet, genau.
Genau, zwischen dem Wolf und Snow White. Und das wäre natürlich also auch schon auch sehr Dramaturgie, du spielst alleine raus, ohne die Comicserie zu kennen, ein bisschen überraschend an der Stelle. Ja. Das wäre schon gut, also schon krass jedenfalls. Und da aber das, wie wir vorhin ja festgestellt haben nochmal, da das Spiel ja wohl ein Prequel ist zur Comicserie,
kann das darf es nicht sein,
natürlich nichts Generelles verändern, nehme ich an. Und dann deswegen kommen ja jetzt auch, also der Woodsman, mit dem man sich am Anfang prügelt, die Kröte, der man begegnet, Faith, Prinz Lawrence, das sind alles Figuren, die im Buch keine Rolle spielen. Mhm. Also das sind alles, das Spiel baut sich auch ein Set auf von Charakteren, mit denen es machen kann, was es will und nimmt sozusagen die paar Hauptcharaktere, den Bürgermeister Schneewittchen und den Wolf rein, um also natürlich einen Ankerpunkt zu haben für die Leser. Aber ich glaube, die anderen sind alle austauschbar. Ja. Expandable.
Aber könnte natürlich auch sein, dass sie mit Vertigo gesprochen haben und mit dem Bill Willingham und gesagt haben, hier, lass uns doch, bei Comics wäre das ja nicht so unüblich zu sagen, hier, das ist eine Parallelgeschichte von der Version, die wir bisher kennen.
Aber dann hätten sie es nicht davor angesiedelt, hätte ich jetzt gedacht.
Ja, na gut.
Mir ist ja vorhin dann die Erkenntnis gekommen, anhand des, wer jetzt gerade Bürgermeister ist, dass es davor angesiedelt sein muss.
Okay. Aber wie gesagt, zuzutrauen wäre es denn trotzdem. Ich bin mal gespannt. Ich halte es bis jetzt auch nur für so eine Not an, also für so einen Hinweis für die Comicleser. Ja. Die Geschichte mit dem in der Bar, das war eigentlich mein Lieblingsdialog. Man setzt sich dann in so eine Bar und sucht nochmal nach dem, weil das halt der einzige Anhaltspunkt ist, nachdem bei mir dieser Prinz gestorben ist, hatte ich ja keine andere Fährte mehr, außer dem Typen, der aus dem Schrank gehüpft ist, wo ich aber nicht weiß, wo der ist, und dem Holzfäller. Und deswegen bin ich dann wie heißt der Holzfäller? Doch, Holzfäller. Woody?
Woodsman, genau.
Woodsman. Deswegen habe ich den gesucht in so einer Bar. Der war dann da auch und das war mein absoluter Lieblingsdialog. Man unterhält sich dann so mit ihm, nachdem man ja gerade irgendwie eine Axt in seinen Kopf gerammt hat. Aber no bad feelings, er ist ja irgendwie unsterblich, hat halt ein bisschen Kopfweh. Und dann erzählt er mir so und gesteht mir, dass er damals, also im Wald vom Originalmärchen, eigentlich gar nicht irgendjemanden retten wollte, sondern er wollte die Großmutter eigentlich nur beklauen und bestehlen und hat nur den Wolf deswegen aufgeschlitzt, weil er halt gedacht hat, dann kriegt er irgendwie eine Belohnung dafür. Fand ich großartig, die Szene.
Das ist super. Überhaupt ist die ganze Szene in der Bar großartig, weil das so eine typische Krimi-Situation ist. Der Wolf geht halt da rein, also in seiner normalen Gestalt, und redet mit der Bartenderin und dem einen Typen, der da sitzt. Mhm. Und die sagen, der Holzfäller war nie da. Und er fragt dann den noch und abweisend, wie das halt in solchen Filmen halt so ist. Der Detektiv wird halt überhaupt nicht, wird als Feind betrachtet und so. Und dann irgendwann hört man das Klo, die Klospülung, und dann kommt er so pfeifend da raus. Und die anderen beiden, die gerade die ganze Zeit gelogen haben, gucken sich so an und dann kommt er halt raus. Und dann geht's weiter.
Und dann kann man ihn noch fragen, ob er Number One oder Number Two gemacht hat. Genau. Also das ganze Spiel hat auch so diesen sehr, sehr gute Dialoge und einfach so diesen Wortwitz, was deutlich besser funktioniert hier als bei The Walking Dead.
Der Wortwitz ist ziemlich, es ist ja auch was, die Serie ist ja in sich schon komisch. Ja. Die Serie ist ja, das hat ja nicht dieses Soap-Opera-hafte von Walking Dead, sondern die Serie hat hat ganze Figuren, die nur für Comic Relief angelegt sind. Mhm. Es gibt ganze Zwischenbände, die nur komisch sind zwischendrin. Cool. Also, das sind ja irgendwie 30 Bände oder so mittlerweile, in verschiedenen Unterserien noch und so. Also da hast du noch, wenn du das verfolgen willst, hast du noch einiges zu lesen, würde ich sagen.
Gibt sie noch, läuft die noch aktiv oder ist die fertig?
Ich glaube, aber die ist auserzählt, aber die Zwischenbände, also die Subbände gehen weiter, die Spin-offs gehen weiter. Ja. Ich habe jetzt aber auch lange keins mehr gekauft, also kann sein, dass es auch schon wieder ein bisschen vorbei ist. Warum heißt das eigentlich Wolf Among Us? Weißt du das zufällig?
Nee, verstehe ich auch nicht, warum sie das nicht einfach Fables oder so genannt haben. Ich meine, Wolf Among Us erklärt natürlich so ganz gut diese Prämisse, so, ja, dass der böse Wolf da jetzt unter uns ist und so weiter. Aber warum sie das jetzt anders nennen als den Comic, vielleicht eher eine rechtliche Geschichte oder so, keine Ahnung.
Weil es schon ganz viel Fable-Spiele gibt.
Wahrscheinlich also mehrere. Auch. Ja. Ja, da hat wohl der Molyneux was dagegen. Ne?
Sind's?
Naja. Hallo? Hallo, hallo? Jetzt höre ich dich gerade gar nicht mehr. Ich habe nur einmal das Wort Sims gehört gerade.
Erinnerst du dich noch an das Point-and-Click-Adventure? Fables? Fable?
Dunkel, ja. Ich habe kein genaues Bild mehr vor Augen, aber da gab es irgendwann
mal was. So ein ganz märchenhaftes Point-and-Click-Adventure in den 90ern und so. Und als dann Lionhead, also die Firma von Peter Molyneux, das Spiel Fable machen wollte, das Rollenspiel, dann mussten die Rechte kaufen für Fable. Das weiß ich noch. Also vielleicht darf man halt kein Spiel machen, das Fables heißt, wenn es eine große Marke, die Microsoft gehört, gibt, die Fable heißt.
Ja, ich gehe mal schwer davon aus. Also es klingt irgendwie am naheliegendsten, ehrlich gesagt. Aber ich finde den Titel eigentlich ganz passend. Passt zum Spiel auf jeden Fall. Auf welcher Plattform hast du es denn gespielt? Also ich bin immer noch, ich fände es ja richtig geil, wenn es jetzt noch eine tolle Engine hätte. Also Technik ist bei dem Spiel ja wirklich nicht das Hauptkriterium, aber wenn der ganze Look jetzt noch irgendwie eleganter über den Screen flackern würde, da so ein bisschen mehr Dynamik in diesen Klamotten drin wäre und wenn es vor allem in diesen Actionsequenzen, die jetzt gerade hier relativ häufig auftauchen, wenn es da nicht so unendlich störend immer ruckeln und nachladen würde, dann wäre das noch ein bisschen besseres Spielerlebnis, finde ich.
Ich habe es auf der PS3 gespielt.
Ja, und hat auch geruckelt, oder?
Das war, PS3 ruckelt ja alles.
Ja.
So eine schauderhafte Konsole. Ich habe mir jetzt die PS3 gekauft, neulich, weil die Xbox kaputt war. Die Xbox 360, jetzt, ich habe ja so neumodische Konsolen, kommen ja nicht ins Haus. Also ich bin noch auf der letzten Generation und habe jetzt, keine Ahnung, 8 Jahre, 7 Jahre, 6 Jahre Xbox 360 und das ist mal eine wundervolle Konsole. Wenn man es vergleicht mit der PS3, die ja alle Nase lang nur nachladen, updaten und auch sonst irgendwie komischen Sachen machen will.
Ja.
Naja, nee. Aber der Shop funktioniert und ich konnte mir das Spiel runterladen aus dem Shop und das war dann auch ganz super, das Spiel,
ja, wie gesagt. Die erste Episode gab es sogar irgendwie zum Nikolaus oder sowas von Microsoft umsonst für Xbox Live, war dann irgendwie ganz nett. Aber ist ja in der, könnten sie eigentlich immer machen. Also Telltale würde, glaube ich, sogar ganz gut tun, immer die ersten Episoden als Demo-Version anzupreisen. Stimmt. Weil man danach sowieso wissen will, wie es weitergeht. Also von daher.
Kostet ja auch nur 5 € oder sowas, habe ich bezahlt, glaube ich. Das war,
ja, eben.
Das war nicht so schmerzhaft, so.
Bereust du es denn jetzt, dass du jetzt schon angefangen hast? Also viele sagen ja dann, sie warten jetzt wieder, weil gerade Telltale ja da auch bekannt für ist. Sie haben jetzt auch gesagt, die zweite Episode kommt dann irgendwann im Quartal 1. Du bist aus der Branche, du weißt, das bedeutet April, Mai.
Genau, ja, schlimm.
Ich finde es jetzt gar nicht so schlimm, weil die erste Episode auch so für sich gut stehen kann und es gibt zwar einen Cliffhanger, aber ist jetzt auch nicht so dramatisch, dass ich jetzt irgendwie am Rand vom Stuhl sitze und sage, ich will sofort weiterspielen. Ich mag eigentlich diese Episodenhäppchen alle paar Monate dann.
Ich finde das falsch. Ich finde, so Episodenspiele, also zumindest welche, die auch wirklich nur knapp, also nicht viel länger sind als eine Fernsehserien-Episode mit so 2 Stunden Spielzeit, sollten wöchentlich oder monatlich kommen. Und ich weiß auch noch, Telltale hat so angefangen. Die wollten monatliche Episoden machen immer, was ja auch die völlig richtige Taktung wäre.
Ja.
Und das ist einfach ja so gescheitert, weil man halt Software nicht so schnell hinkriegt. Ich habe mal mit dem, wie heißt denn der Chef von Telltale nochmal, denn irgendwas, keine Ahnung, habe ich mal ein Interview geführt und da hat er das mal ganz genau begründet, warum das immer im Monat sein muss und dann hinterher doch nicht gemacht, die Saudi.
Das stimmt, also das wäre perfekt als monatliches Spiel, wenn sie das wirklich hinkriegen würden. Ich bin ja immer ein bisschen enttäuscht, dass sie halt sich so sehr in die Breite jetzt ziehen und immer mehr Serien und immer mehr Formate dazu nehmen. James Bond liebäugeln sie jetzt ja auch gerade noch. Ist ja alles schön und gut, aber eben, wie du sagst, so eine monatliche Serie wäre schon super. Und wenn sie es auch nur hinkriegen würden, dass sie sagen, diesen Monat Walking Dead und den nächsten Monat Wolf Among Us und dann neues Monkey Island Tales oder so weiter. Also wenn wenigstens immer eins pro Monat. Game of Thrones kommt ja auch noch, genau.
Ja. Ah, das kriegen sie ja ungefähr hin. Die bringen ja monatlich ein Spiel raus, mittlerweile fast.
Ja. Ja, naja, vielleicht ist das der neue Ansatz, genau, dass jedes Team
aber, Zeit hat. Also ich finde halt, das ist halt wohl wahrscheinlich finanziell nicht machbar für so eine Firma, aber so, dann sollen sie halt erstmal die fucking 5 Teile fertig machen und sie dann veröffentlichen. Und
dann so monatlich Häppchen veröffentlichen, genau, das wäre ja auch noch
eine Möglichkeit. Also es wäre ja nicht so schwierig, ja, meinetwegen, naja, ist egal. Also nächstes Mal, also ich war jetzt nicht so sicher, weil ich ja nicht so tolle Erfahrungen hatte mit Walking Dead, war ich jetzt nicht so sicher, ob ich das spielen wollen würde. Und ich hatte ein bisschen Angst, dass sie meine Lieblingsserie kaputt machen, also meine Comicserie. Und deswegen habe ich das mal gespielt. Und jetzt, dann bin ich aber jetzt so angefixt, dass ich ganz kirre bin, dass ich das nicht weiterspielen kann. Aber das ist jetzt natürlich schon irgendwie doof jetzt. Also, ne, ich höre jetzt auf damit und kaufe jetzt einen Season Pass und spiele den Rest dann, wenn ich alle habe.
Ja, das kriegst du eh nicht hin. Spätestens, wenn dann die Meldung der Newsletter kommt, dann klickst du doch wieder auf Installieren. Kenn dich doch.
Wahrscheinlich ist das so.
Na gut, ich frag dich an, Q1 ist ja dann doch auch irgendwie demnächst mal bald. Dann bin ich gespannt, wie es da weitergeht, vor allem wie es mit Snow White weitergeht. Dann danke ich dir auf jeden Fall für den Besuch. Wer Lust hat, die Comics lohnen sich auf jeden Fall, hast du jetzt auch gesagt, unbedingt mal reingucken und man macht sich auch durch das Lesen der Comics jetzt nichts kaputt, ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass man dann die Spiele sogar noch ein bisschen mehr wertschätzen kann und noch ein paar mehr Details sehen kann. Zum Beispiel, was mir auch erst aufgefallen ist, dieser Portier unten, der da pennt in der Eingangshalle von dem Bigby, der neben diesem neben diesem neben dieser Ritterrüstung steht. Also die haben auch schon wirklich sehr detailgetreu die Comics umgesetzt, muss man schon sagen. Also auch solche Details sind dann überall zu finden.
Das ist übrigens richtig. Ach so, genau, die Comicserie ist jetzt mittlerweile in so Sammelbänden erschienen. Also keine Ahnung, kostet so 20 Euro einer oder 15 oder sowas. Also und da liest man auch eine Weile dran und so, kann man schon machen. Und du hast jetzt den ersten gelesen, sagst du, oder?
Noch nie, ich bin jetzt gerade so dran. Also ich habe so, das Spiel gerade fertig und habe gedacht, dann schaue ich mir den Comic an, bis ich auf Episode 2 warte. Ja.
Und zwischen dem zweiten und dem dritten ist meiner bescheidenen Meinung nach ein Qualitätssprung.
Nach oben. Also selbst wenn.
Nach oben. Ja, okay. Also wenn, selbst wenn einem der erste so mittel gefällt und dann der zweite ganz gut, dann sollte man den dritten nochmal eine Chance geben. Weil der dritte ist, dann geht's halt richtig los.
Okay.
So. Dann beginnt so nochmal so eine Meta-Handlung, möchte ich sagen, so ein größerer Handlungsstrang. Der erste ist so ein bisschen steht für sich so abgeschlossen. Und im dritten besonders fängt dann diese Rahmenhandlung an, richtig. Also dann geht's halt richtig mit dieser, so einer großen Story weiter, die sich über mehrere Bände zieht. Und dann wird es nochmal sehr viel interessanter, wie ich finde.
Okay, cool. Bin ich mal gespannt. Wurde mir aber auch so gesagt, als ich den ersten Band geschenkt bekommen habe, dass man da den ein bisschen durchhalten muss, bis es richtig gut zur Sache geht.
Genau, aber eigentlich ist der erste ja schon gut. Also wenn er dir schon gefällt, ist ja schon viel gewonnen.
Das stimmt.
Dann wird es nur noch besser jetzt.
Gut. Dann danke ich dir für den Besuch.
Sehr gerne.
Wir werden uns unterhalten, wenn die Serie weitergeht. Ich bin sehr gespannt, ob du es durchhältst, es nicht zu spielen, bis alle 5 Episoden da sind. Ich werde dich fragen, wenn es dann kommt. Allen anderen werft mal einen Blick rein, wenn man Telltale mag sowieso, weil man da eben gewohnte Kost kriegt und ach, hören ja eh nur noch die schon gespielt haben, fällt mir gerade auf.
Kein Mensch hört mehr
zu. Brauchen wir gar nicht. Brauchen wir gar nicht mehr anzupreisen.
Immer nach einer Viertelstunde ist schon aus.
Ja, das stimmt. Gut, dann danke ich dir einfach ganz alleine und Grüße an die Mannschaft und an Karlsruhe.
Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss.